Und drittens, diese Abhängigkeit, als die man jetzt sein Interesse an denen formuliert, verwandelt man nicht etwa in ein Stück, da muss man bescheiden sein, da muss man auf die eingehen. Das macht einen selbst denen verpflichtet. Das verpflichtet einen zur Rücksichtnahme denen gegenüber, wenn man schon von denen abhängig ist. Sondern das gebiert genau umgekehrt ein Anspruch auf Kontrolle. Nämlich Kontrolle von deren Willen. Man tritt denen gegenüber gar nicht als Interessenten auf, man kann es auch mal so umformulieren. Man tritt ihnen gegenüber nie auf mit dem Interesse und das erfüllen die dann hoffentlich und wenn nicht, dann nicht. Sondern man tritt denen gegenüber als Schutzmacht des eigenen Interesses an ihnen auf. Und deswegen ist das eigene Interesse auch dann in dem Moment, wo man als Schutzmacht denen gegenüber, als Garantie macht dafür, dass die ihren Willen so herrichten, dass sie das eigene Interesse erfüllen. In dem Moment ist das Interesse dann eben auch kein Interesse mehr, wo es das Objekt der eigenen Schutzmacht ist, sondern da ist es das Recht, was man denen gegenüber geltend macht. Dieser Dreischritt. Man hält an ihnen ein Interesse fest, man definiert das Interesse an ihnen als eine kaum aushaltbare Abhängigkeit von deren Willen und befugt und verpflichtet sich deswegen drittens, denen gegenüber das sicherzustellen, dass die immer dafür taugen, was man ihnen als Rechtsanspruch vorsemmelt. Dieser Dreischritt, der steckt in dem scheinbar harmlosen, immer so lapidar daherkommenden Reden davon, dass es eine Region ist, die für die weltweite Versorgung mit Kohlenwasserstoffen, Gas und Öl vorgesehen ist. Und an der Stelle ist klar, wo also der Zugriffswille auf das Öl dort verwandelt ist in ein Kontrollinteresse über den Willen der dortigen Souveräne. Ist alles, was diese Herrschaften ausmacht, im Prinzip unter den Vorbehalt dessen gestellt, dass es mit dem, was man von ihnen will, womit man ihnen begegnet, kompatibel ist. Das ist gemeint mit Madrid ihnen gegenüber als Schutzmacht des eigenen Interesses, eben dann des Rechtsanspruchs auf. Was für eine Macht, gerade wie die USA, die größte Selbstverständlichkeit von der Welt ist, dass man nämlich die eigenen international, also global gefassten ökonomischen Beziehungen, den ökonomischen Verkehr, ummünzt in die Stärkung der eigenen Macht und Machtansprüche. Das, was jedem gediegenen Staat für sich selbst das Allernormalste ist, das ist also in so einer Funktionszuschreibung mindestens mal unter einen schweren Vorbehalt gestellt. Jedenfalls unter den Vorbehalt, dass alles, was dieser Staat mit den Mitteln, die er dann aus dem, dass er Öllieferant ist, bezieht, dass er, da mag er sich sogar bei stärken, aber in welchem Sinne, auch in welchem Maße und vor allem zu welchem Zweck er dann seine gewachsenen Machtmittel gebraucht, das steht unter dem Vorbehalt, dass es nützlich zu sein hat und dass es dem Rechtsanspruch an ihn, er hat einen Öllieferant vor allem zu sein, genügt. Und damit ist klar, es ist dann der nächste Schritt, wenn das verlangt ist, die Anerkennung der eigenen Interessen als, das ist die Bedingung, die Grundlage und eigentlich der durchgehende Kompass für staatliches Handeln dieser hier eben Ölstaaten, dann geht dieser Anspruch gar nicht darin auf, in diesen einzelnen Ansprüchen, die man an sie hat. Sondern da steckt schon gleich ein viel genereller drin, nämlich, dass sie einen selbst, also in dem Fall, ich rede jetzt immer vom Standpunkt der USA, dass sie die USA überhaupt als die Instanz anerkennen, die sowas darf, die mit Recht solche Funktionszuschreibungen vornimmt, die mit Recht anderen Staaten die Bedingungen und die Grundlagen für deren Staatsmaterialismus vorsetzt. Was also drinsteckt, sozusagen in letzter Instanz, wenn eine Region einfach so als strategische Ölregion abgehakt ist, dann ist das ein ganz grundsätzlicher Wille zur Botmäßigkeit in allen Fragen, in denen sich diese Herrschaften da unten, es sind ja staatliche Herrschaften, tummeln. Und dann betrifft das im Prinzip alle inneren Fragen und es betrifft erst recht alle Fragen zwischen diesen Staaten dort, die ja auch ihre Händel haben, die ihre Unterordnungs- und Überordnungs- und sonstigen Konkurrenzkämpfe haben. Dann ist das alles bezogen auf den Anspruch der USA, es hat sich letztlich alles daran auszurichten, dass das erstens ihnen nutzt und zweitens ganz prinzipiell ihre Ober- und Kontrollhoheit über diese Region anerkennt. Und diesem Anspruch hat sich der Iran nicht nur in der Sache, sondern auch ganz ausdrücklich widersetzt. Und zwar seit 1979, seit dieser islamischen Revolution. Deswegen habe ich jetzt mich so verbreitet, so ein bisschen ausführlicher, um klarzustellen, das ist der Anspruch. Und gemessen an dem ist der Iran eine einzige Zumutung. Der macht nämlich genau das, was ich jetzt geschildert habe, als was eigentlich vom Standpunkt Amerikas aus überhaupt nicht geht. Er sagt, der Weltölhandel, an dem er gar nicht schlecht beteiligt war und ist, die Mittel, die ihm daraus zufließen, das ist nicht das Zugeständnis dafür, dass er die Oberhoheit Amerikas anerkennt, sondern umgekehrt, für ihn sollen das die Mittel sein, sich aus dieser Kontrollhoheit Amerikas über sein Tun, über den Gebrauch seiner Souveränität zu emanzipieren. Und das geht so durchgehend durch alle Betätigungsfelder der iranischen Souveränität, des iranischen Staats, wie umgekehrt eigentlich die Amerikaner Botmäßigkeit durchgehend durch alle Felder staatlichen Gewaltgebrauchs beanspruchen. Das fängt beim Ölhandel an. Erstens, wofür er die Gelder gebraucht. Das macht er nicht abhängig davon, ob die USA das gut oder schlecht finden. Sogar auch, welche Handelspartner er sich für das gut sucht, welche Art von Beziehungen er knüpft. Jetzt erstmal rein ökonomischer Natur. Mit wem? Macht er nicht von Amerika abhängig. Und wenn die USA zum Beispiel einen Staat wie Syrien unter Boykott stellen, dann ist das für Iran kein Grund, mit dem wirtschaftliche Beziehungen abzubrechen. In letzter Zeit macht der Iran sich sogar anheischig, das Geld, in dem er sein Öl handelt, vom amerikanischen, vom Dollar weg, woanders hin zu bewegen. Und das ist schon ein ziemlicher Angriff auf das, wie die Amerikaner auch den Ölmarkt definieren, als der untersteht doch letztlich ihrer Kontrollgewalt und ihrer Richtlinienkompetenz. Das betrifft also dieses, sie gehen ausdrücklich gegen die amerikanischen Vorherrschaftsansprüche erstmal in der Region vor. Das betrifft dann auch die politischen Beziehungen, die sie knüpfen, die Bündnisse, die sie knüpfen. Und das weiß man ja, das wird ihnen ja auch immer vorgeworfen, mit Vorliebe unterhält der Iran hervorragende Beziehungen zu anderen Gegnern amerikanischer Ordnungsvorstellungen. Syrien ist jetzt ein prominenter Fall, aber auch diese anti-israelischen Palästinenserfraktionen, die Hamas oder diese militanten Libanesen von Hisbollah. Und auch über die Region hinaus unterhält der Iran ein Netzwerk mit lauter staatlichen, auch nichtstaatlichen Akteuren, die allesamt sich diesem von mir geschilderten Weltmachtsanspruch der USA nach Kräften widersetzen. Ein anderer wichtiger Punkt, was dieses Emanzipationsstreben und die, wie gesagt, dieses ausdrücklich anti-amerikanische, gar nicht verhohlene Emanzipationsstreben Irans anbelangt, das ist, dass sie auch in Sachen Emanzipation vom Öl durch nukleare Technologie sich keinen Vorgaben der USA zu beugen gedenken, sondern als Unterzeichnerstaat dieses NPT, des Nichtverbreitungsvertrages, einfach darauf beharren, das ist unser gutes Recht, alle Formen der friedlichen Nutzung der Nukleartechnologie anzuwenden, zu erforschen, zu betreiben, zu benutzen. Und es ausdrücklich ablehnen, sich von den USA das gesondert genehmigen zu lassen. An der Stelle mal, da hat man schon meine Erklärung dafür, warum das großzügige Angebot, was es neulich mal gegeben hat, wenn es denn ernst gemeint wäre, was die USA dem Iran unterbreitet haben, wir könnten euch die 5% Anreicherung erlauben, wenn ihr verschiedene Bedingungen erfüllt. Warum das vom Standpunkt Irans überhaupt kein Angebot ist, der steht nämlich auf dem Standpunkt, den ich eben kurz charakterisiert habe. Wir müssen uns das nicht erlauben lassen. Die dürfen uns nämlich gar nicht verbieten. Wo kommen wir denn da hin, so ungefähr? Das ist unser gutes Recht. Da berufen sie sich auch mit dem normalen Maß an Heuchelei auf den Vertrag, den sie unterschrieben haben. Aber jedenfalls ist klar, die meinen gar nicht, dass sie da irgendeine Verwandlungsmasse haben wollen, weil sie nämlich genauso prinzipiell wie die USA den Gebrauch ihrer Macht auch nach innen und auch und gerade in dieser technologischen entscheidenden Frage unter ihren Vorbehalt stellen, auf dem Recht, auf der Freiheit beharren, getrennt von irgendwelchen amerikanischen Sondererlaubnissen, das zu betreiben. Und erst recht gilt das natürlich dieses Emanzipationsstreben des Iran, dieses, wo wir können, widersprechen wir diesem Anspruch der USA, den Gebrauch unserer Macht und die Mittel unserer Macht unter Vorbehalt zu stellen. Erst recht gilt das natürlich auf dem Gebiet, wo es unmittelbar um die Macht- und Gewaltmittel geht, nämlich die der militärischen Art. Und auch da ist, auch das kann man schön an dieser Diplomatie sich klar machen. Oder so kann man sie sich dann klar machen. Die Mullahs, jetzt redet man selber schon so, die iranische Führung, die lehnt es ab, nachzuweisen, dass sie bestimmte Waffen nicht hat, eben diese, oder nicht nach der Nuklearwaffe strebt. Abgesehen davon, dass sie es gar nicht beweisen kann, dazu komme ich später. Aber ist es auch da ihr Standpunkt, der sich immer in dem Verweis auf diese Fatwa, diesen religiösen Rechtsspruch von dem alten Khomeini und jetzt von dem Khamenei bezieht? Wir lassen uns die, und im Prinzip lautet der Standpunkt, wir lassen uns die Bombe nicht verbieten. Wir wollen sie nicht haben. Aber wenn wir sie nicht haben wollen, wenn wir auf die verzichten, dann nicht, weil das eine Vorschrift ist, die wir uns von Amerika machen lassen. Also ein Staat, der versucht, so durchgehend wie möglich, so umfassend wie möglich, sich dem Zugriff amerikanischer Weltmacht auf ihn zu entziehen. Der Staat mit dieser Raison und mit dem dazu passenden Überbau einer religiösen Sittlichkeit, von der dieser Staat geprägt sei und deswegen der oberste weltliche Führer zugleich der oberste geistliche Führer ist. Dieser Staat ist also mit seinem Anti-Amerikanismus sowieso schon eine Zumutung für die USA. Er ist sie umso mehr, als er sich jetzt schon seit, man muss mal rechnen, 79, 43 Jahren, ist das richtig? Ja? 33? Uiuiui. Das durchhält und nicht einfach nur durchhält, sondern tatsächlich so etwas Ähnliches wie ein Stück, zumindest eine Zeit lang, Zuwachs an Machtmitteln hingekriegt hat, Verbündete gewonnen hat. Und manchmal kommt sogar ein Ami-Präsident nicht umhin, zuzugestehen, dass ihm das viel zu viel Erfolg ist. Insofern eigentlich tendenziell eine zu bereinigende Störung. Na und jetzt kommt das hinzu, laut amerikanischen Präsidenten, dieser Staat greift nach der Atomwaffe. Und das ist einerseits wie ein Stück Ergänzung, wie ein Stück Zusatz, wie ein, ja, und jetzt gibt es eben noch einen Punkt der Untragbarkeit. Noch ein Stück Anti-Amerikanismus, den man nicht dulden darf. Aber zugleich, und daran lässt ja auch das, was der Obama in der von mir zitierten Rede gesagt hat und alles das, was die USA ansonsten äußern und vor allem, was sie unternehmen, ja kein Zweifel. Es ist eben doch gar nicht einfach nur ein neuer Punkt auf der Liste der Frevel Irans, sondern es ist eine neue Qualität. Zumindest nach Auskunft, nach maßgeblicher Auskunft der amerikanischen Führung. Worin besteht die jetzt? Das ist also jetzt der zweite Punkt von den vieren, die ich vorgetragen habe. Das, wo der Obama sagt, die Bombe würde ihn ermutigen. Diesen schlimmen Staat. Was befürchten die Amerikaner? Da gibt es Äußerungen wie die folgende, die stammt von einem, das ist ein Mitglied des amerikanischen Repräsentantenhauses, der heißt Howard Berman. Und der hat neulich gesagt, als das Repräsentantenhaus so einen Beschluss gefasst hat, dass es absolut fest hinter der US-Regierung steht, hinter dem Präsidenten, dass es kein Containment geben darf, auf jeden Fall eine Verhinderung. Diese Resolution, also dieser Beschluss, erinnert uns daran, wie dringlich und ernsthaft die Atomfrage ist. Und daher senden wir, da das Fenster sich jetzt schließt, und da meint er das Fenster der Gelegenheit, the window of opportunity, also der Zeitrahmen, der noch bleibt, zuzuschlagen und eine iranische Atombewaffnung vor deren Fertigstellung zu verhindern. Also senden wir jetzt, da das Fenster sich schließt, die klare Botschaft, dass das Haus, das Repräsentantenhaus, in Übereinstimmung mit der Regierung ein Containment vollständig ablehnt, eine Politik, die uns in die Zuschauerrolle drängt, sodass wir zusehen müssen, wie der Iran die Bombe bekommt, um dann zu versuchen, sie einzudämmen, wie wir die Sowjetunion eingedämmt haben. Tatsächlich haben wir keine Wahl, als Irans Atomwaffenprogramm zu stoppen, bevor es diesen Punkt erreicht. Was sagt man jetzt zu diesem Spruch? Man könnte es sich leicht machen und abwinken und sagen, man sieht anscheinend, wie viel Vollmeise zum Begleiten eines hohen amerikanischen Amtes dazugehört. Denn immerhin, er verweist auf die mögliche Verfügung dieser total umzingelten, mit ihrem politischen, auch ökonomischen Bestand inzwischen ja schon ganz gut kämpfenden, dieser Mittelmacht Iran, und vergleicht das allen Ernstes mit der Situation, als die Sowjetunion mit ihrem gigantischen Atomarsenal die USA tatsächlich daran gehindert haben, 45 Jahre lang, also von 1945 bis 1990, zu einer kriegerischen Endlösung des Kommunismusproblems auf der Welt zu schreiben.